Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 45 vom 16. Dezember 2022 für euch am Metalhammer-Mikrofon. Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler und...
Ich sag jetzt nicht nochmal Metalhammer.
Doch, sag nochmal Metalhammer.
Okay, Metalhammer-Redakteurin Katrin Riedel, guten Tag oder Abend, Entschuldigung.
Wir müssen 45 mal Metalhammer sagen.
Metalhammer, damit ihr wisst, wo ihr seid. Ihr
Ganz
seid
genau.
Hier bei uns. Schön, und dass ihr wieder da seid.
Wir haben für euch wieder die... paar Alben, die noch erscheinen
wir
jetzt zum
zusammen.
Ende des Jahres und kratzen auch die Themen des ausgehenden Jahres zusammen und haben einen wunderbaren und intensiven Gesprächspartner später in der Sendung.
Und zwar ist das JJ von Harakiri for the Sky, Post-Black-Metal-Band, die man kennen darf und sollte, später mehr dazu.
Und wir starten dann direkt mit dem, was uns bewegt.
Back in Black, das Metal-Update.
Was einerseits die letzten schönen Konzerte waren, wo man zuletzt sich herumtrieb.
Also mich hat bewegt und ich habe mich bewegt zu Amorphis und Dark Tranquillity und Nail to Obscurity und Elvite haben auch noch gespielt.
Da haben sich auch ein paar Leute bewegt, habe
ja,
ich gesehen.
Es war Fall. Sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Tour, perfekt zusammengestellt, lauter tolle Bands. Sollte man sich in jedem Fall ansehen, noch hat man die Möglichkeit dazu. Am morgigen Samstag ist das Ganze in Hamburg. Wer da noch nichts vorhat, bitte hin. Und ich überlege noch, ob ich da vielleicht nochmal hinfahre. Mal gucken.
Der ICE fährt noch.
Stimmt.
Von Berlin nach Hamburg ist es nicht weit. Ein Katzensprung. Es ist teilweise näher als zum Beispiel ins Orwo-Haus hier in Berlin, in Marzahn. Da fährt man... kaum länger als Hamburg.
Zumindest zurück.
Amorphis war sehr schön, auf jeden Fall tatsächlich. Ich habe lange nicht mehr so viele Herren mittleren Alters mit männlichen Bärten, langen Haaren und kräftigem Blick so ergriffen in die Gegend gucken und mitsingen sehen. Es war sehr, sehr schön. Und vielleicht auch selber einer von denen. Habe ich kräftige Arme gesagt? Dann nicht.
Ab wann ist man eigentlich ein Mittelalterherr?
Zwischen 20 und 55.
Aber du weißt ja, dass in der Redaktion ja ich den Geschmack des mittelalten Herren repräsentiere, ne? Weil ich ja Halloween mag und so ein Zeug.
Sind das nicht schon fortgesetzte Herren sogar?
Na toll, ich bin ein fortgesetzter Herr, toll. Ja, Grüße an alle fortgesetzten Herren und alle, die es werden möchten und Damen und überhaupt alle.
Wo Halloween, wo weder Halloween noch Amorphis auftauchen, leider ist eine Liste, die diese Tage herumging, und zwar die Liste der erfolgreichsten Tourneen des ausgehenden Jahres 2022. Die oberen Plätze sind natürlich jetzt nicht, also was heißt natürlich, die oberen Plätze sind leider und völlig zu Unrecht nicht so richtig Metal und Metalhammer relevant. Wir müssen auf 45 Mal kommen. Da tummeln sich vor allem Hip-Hopper und Popper rum. Ein Rapper namens Bad Bunny. Habe ich noch nie gehört. Bad Bunny, das böse Häschen.
Aha.
Könnte auch, ich weiß nicht, sowas Post-Black. Nennt sich Post-Black-Metal-Band Bad Bunny?
Nein,
schade. Naja, Bad Bunny ist irgendwie weit oben. Elton John ist weit mit oben. Ed Sheeran ist weit mit oben. Relevant wird es dann, wo es... naja, bei den Red Hot Chili Peppers so ein bisschen. Vor allem aber Mötley Crüe und Def Leppard haben dieses Jahr ganz gut abgesahnt auf ihre gemeinsamen Tournee. Haben eingenommen $177 Millionen mit 1,5 Millionen Zuschauern bei 31 Shows. Und dass das so schön aufgelistet ist, fand ich besonders schön, weil man damit ausrechnen kann, was ein Ticket im Schnitt gekostet hat. Und was konnte man noch ausrechnen? Ah, wie viele Millionen eine Band pro Show eingenommen hat, fand ich auch sehr interessant.
Und wer hat diese Liste aufgestellt?
Das amerikanische Billboard-Magazin.
Aha.
Die wahrscheinlich ihre Daten vor allem von Bands haben, die in dem Jahr auch in Amerika unterwegs waren und da alles zusammengesammelt haben. Weshalb in dieser Liste auch Rammstein nicht auftauchen, überraschenderweise. Das fehlt tatsächlich sehr. Ich glaube, die würden zumindest in den Bereichen von Iron Maiden und ja, vielleicht Guns N' Roses mitspielen. Ob Rammstein oder könnten Rammstein gerade die Rolling Stones schlagen, die wie viel waren es? Habe ich es hier? $93 Millionen eingenommen haben. Nein, es sind Guns N' Roses. Guns N' Roses haben $93 Millionen eingenommen. mit 1,2 Millionen Zuschauern und nur 27 Shows. Das sind relativ wenig Shows und macht sie darum zum Gewinner der Einnahmen pro Show. Das habe ich hier mal ausgerechnet. 8,9 Millionen nehmen die ein für ein Konzert. Das ist ganz okay. Aber dafür kann man sich zwei, drei Pyros leisten.
Was heißt denn Einnahmen? Also sind das eigentlich nur die quasi der oder die, die Umsätze nicht, aus den Tickets?
Genau, das ist nicht das, was am Ende rauskommt.
Da muss also man die Pyro-Shows muss man noch abziehen und alles.
Pyro-Shows und Trucks und Bühnenhelfer und so weiter muss man.
Bleibt ja gar nicht so viel übrig, oder?
Wahrscheinlich nicht. Und noch weniger dann bei Iron Maiden, die pro Show nur schlanke 1,6 Millionen einnehmen, aber pro Ticket offenbar auch nur 77 Dollar verlangt haben, wenn diese Billboard-Zahlen so stimmen, wie ich sie hier vorliegen habe. Relativ fanfreundliche Preise. Also woher Billboard aber genau diese Zahlen hat und wie sehr Deutsche damit reinspielen, bin ich mir echt nicht sicher, weil das Rammstein-Fehlen ist schon sehr, 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 sehr auffällig. Dafür ist das Trans-Siberian Orchestra weit oben mit dabei, die in Deutschland ja nie so richtig Fuß fassen konnten. So der kleine, Schrägstrich, je nachdem wie man fragt, große Savatage-Ableger, immerhin noch 0,5 Millionen pro Show eingenommen und 54 Millionen Dollar insgesamt mit 767.000 Zuschauern.
Ich frage mich echt, woher die das wissen wollen.
Das ist so ähnlich wie Kinocharts und wenn du dir ein Ticket für einen Kinofilm ziehst, wird das irgendwo registriert. Oder wenn du ein Album kaufst, so werden auch Tickets gezählt.
Das heißt, man könnte auch theoretisch selber ausrechnen, wenn jetzt hier Rammstein das Olympiastadion Berlin ausverkaufen, sind das so und so viele Leute und dann fahren sie hier dreimal um den Globus und am Ende sind so und so viele.
Das kann man Pi mal Daumen auch selber ausrechnen. Die haben halt die genaueren Zuschauerzahlen tatsächlich. Trans-Siberian Orchestra natürlich haben den Nachteil, dass diese Zahlen nur bis, ich glaube, Ende Oktober des Jahres gewertet wurden.
Aber die Weihnachtstour.
Deren Saison beginnt ja erst. Weihnachtsrock. Vielleicht sogar ein bisschen relevanter für den deutschen Markt. Und da sind Rammstein natürlich auch weit mit oben dabei. Sind die erfolgreichsten Alben dieses Jahres. Und das ist tatsächlich Zeit von Rammstein mit sage und schreibe 160.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche und insgesamt weit führend vor den weiteren Platzierten wie Helene Fischer, aber mit ihrem Comeback-Album Taylor Swift, Harry Styles. Die nächsten Rocker in der Liste sind dann schon auf Platz 6, die Toten Hosen. Gefolgt von Contra K, Ed Sheeran, Roland Kaiser und Adele. Da wird also nicht so viel gemettelt. Aber Rammstein auf Platz 1 haben sich sehr gut da oben festgebissen mit Zeit.
Das wundert uns nicht. Die sind ja auch bei uns relativ weit oben gelandet.
Ja, allerdings. Und damit kommen wir zu den Metal-Hammer-Bestenlisten des Jahres. Die werde ich jetzt natürlich nicht runterbeten. Die stehen nämlich in der brandneuen Ausgabe, die seit Mittwoch am Kiosk liegt. Unser großer, großer Jahresrockblick mit verschiedenen Redaktionsbestenlisten, aus denen wir die besten Alben des Jahres rausgezogen haben und diversen Genre-Bestenlisten. Dafür haben wir wie immer Expertengremien gebildet und jeder Experte durfte eine Top 20 abgeben und aus diesen verschiedenen Listen wurde für jede Metal-Unterkategorie dann eine unbestechliche und sowohl die Breite als auch die Tiefe des Genres abbildende Top 10 errechnet. In der zugegebenermaßen etwas breit ausgelegten Liste Dark, Gothic, Symphonic, NDH, Industrial Metal haben es tatsächlich Rammstein mit Zeit nur auf Platz 2 geschafft. Auf Platz 1 und damit schließt sich der Kreis zu diesem wunderschönen Konzert. Amorphis mit Halo haben tatsächlich Rammstein in den Ohren unserer Experten geschlagen, was eine schöne Überraschung ist.
Man muss aber auch sagen, eigentlich kann man das echt nicht vergleichen.
Es ist eine sehr breite Liste, aber wir haben halt diese, wie viele sind es denn? Ich glaube 13 Kategorien und das ist irgendwie das, wo es am besten reinpasst.
Das ist das Beste aller möglichen Modelle.
Ich glaube ja, mir ist noch kein besseres eingefallen.
Ja, wir hinterfragen das auch immer wieder, falls ihr euch da draußen fragt, wie das denn zustande kommt, ob sich da niemand Gedanken drüber macht, da machen wir uns sehr viele Gedanken drüber. Aber wir sind der Meinung, dass das so...
Besser wird's nicht.
Ja, besser wird's wahrscheinlich nicht. Und immerhin kann man die Listen wälzen. Es gibt immer eine Top 10 und findet dann vielleicht noch das ein oder andere Album, das man verpasst hat im Laufe des Jahres.
Oh, das stört sich an der Auflistung, weil man selber eine andere Meinung ist. Das ist durchaus legitim und wir freuen uns dann komplett und total und jederzeit über Kommentare und Leserbriefe an redaktion@metal-hammer.de. Sagt uns da gerne, was eure liebsten Alben sind, was eure liebsten Alben in jeder Kategorie sind. Wälzt die Listen, hört nochmal nach, habt so viel Spaß beim Wiederentdecken der schönsten Alben 2022, wie wir es beim Erstellen der Listen hatten. Ist wieder ein sehr schöner Rückblick geworden, muss ich ganz, ganz selbstlos behaupten an dieser Stelle.
Ganz objektiv.
Ganz objektiv und niemand bezahlt mich dafür. Und wenn doch, dann zu wenig. So, wo waren wir? Richtig.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Das Lustige ist ja, dass das eigentlich eine absolute Underground-Folge ist. Deswegen können wir das jetzt hier auch so locker flockig vom Hocker sagen.
Richtig. Ich glaube, niemand kann uns vorwerfen, dass die folgenden handverlesenen Alben irgendwie reingekauft oder durch sonstige, wie soll man sagen,
Machenschaften,
Schiebereien hier rein. Nein, das sind tatsächlich die namhaftesten, stärksten, empfehlenswertesten. Na, wollen wir sehen, wir reden jetzt über diese Alben. Und zwar könnt ihr selber diese Alben selbstverständlich hören in unserer Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify, wo wir alle Bands, demnach den entsprechend wahrscheinlich auch Amorphis und Rammstein, in die Liste packen, über die wir hier in dieser Podcast-Episode sprechen. Den Link findet ihr wie immer unterhalb der Episode und natürlich durch die Suche auf Spotify. Was heute Schönes erscheint am 16.12. ist tatsächlich nicht mehr viel, aber das ein oder andere Empfehlenswerte, nämlich Ave Goddess von Wolfskull soll unser erstes Album sein. Album des Monats in der neuen Metal Hammer Ausgabe. Und das ist der schöne Effekt immer gegen Ende des Jahres. Die großen Namen, die großen Bands sind irgendwie schon abgefrühstückt, waren alle schon. Und es ist ein bisschen Platz im Soundcheck und man hat auch die Zeit, sich damit zu beschäftigen für die nicht so großen und nicht so bekannten Namen, die endlich zu ihrer Aufmerksamkeit kommen. Wobei Wolfskull tatsächlich schon Aufmerksamkeit hatten. In der September-Ausgabe 2019 waren sie nämlich Demo des Monats im Metal Hammer. Zählst du mit?
Nee? Nee.
Nur Kopfschütteln.
Ja.
Der Witz wird auch nicht mehr besser. Jetzt vielleicht auch auf damit. Jetzt haben es Wolfskull jedenfalls geschafft, auch den Soundcheck zu gewinnen. Mit ihrem Debütalbum Ave Goddess. Es ist Heavy Rock, Dark Rock, eine Band aus Essen, Fans von The Cult, Unto Others, 69 Eyes werden daran definitiv ihre Freude haben. Kollege Frank Thiesis meinte auch Type O Negative Fans würden sich daran laben können. In meinen Ohren klingen Wolfskull ein bisschen zu lebensbejahend dafür. Aber
stimmt, ja.
Aber düster, traurig, melancholisch sind sie, aber sie rocken dabei auch immer gut voran. Ich glaube, der leidenschaftliche Sänger zeichnet die Band vor allem aus.
Ja, der ist super.
Schöne, tolle, dunkle Stimme. Die Melodien bleiben schön im Ohr, gehen gleichzeitig zu Herzen. Es ist handwerklich hochwertig gemacht, emotional bewegend, härtetechnisch packend. Man schläft dabei also nicht ein. Es ist durchgehend schön. Wenig spektakulär, aber jeder Song steht für sich und jeder Song ist gut. Mit Nocturnal Blue und dem Titelsong Ave Goddess haben Wolfskull auch kleine Hits auf dem Album. In Songs wie Danza Culebra gibt es schöne Details, wie tänzende Gitarre und Schellenkranzgeklapper. Hinten raus wird es mit Black Winged Angel und Sisongre ein bisschen balladesker. Grundsätzlich aber ein stramm vorausrockendes, dunkles Rockalbum. Vielleicht auch für jene, deren Volbeat mittlerweile ein bisschen zu generisch und zu Stadionrock tauglich geworden sind. Auf jeden Fall was zu entdecken und coole deutsche Newcomer, die sich verdient auf dem ersten Platz unserer Soundchecks breit gemacht haben.
Ja, sehr überraschend tatsächlich. Ich hatte die Band auch trotz der Metal Hammer Vergangenheit in Anführungsstrichen überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kannte die nicht, sagt mir gar nichts. Aber ja, wenn man schon mit dem ersten Song einsteigt, das haut schon mal alles weg. Also diese Stimme ist wirklich toll, richtig schön tief. Die Instrumentierung ist irgendwie drückend. Am Ende gibt es dann vom ersten Song noch diese AA-Gesänge. Also es ist schon mal ein richtig guter Einstieg. Ich fand auch, dass Order of the Obscene auch schon fast sowas wie eine kleine Dark-Rock-Hymne ist. Mhm. Also schön gotisches Flair auch, fast schon mitsingbar. Schon erstaunlich, dass so eine gute Band aus Deutschland kommt. Das hört man so gar nicht, finde ich. Und auch nicht, dass es sich um ein Albumdebüt handelt.
Nee, klingt sehr gesetzt und sehr erfahren und sehr stark.
Ja, dieses Si-Sangre, das du dann noch erwähnt hast, das ist auch so ein bisschen ruhiger und zurückhaltender. Insgesamt aber viele Stücke schon ziemlich packend. Also die 4 Punkte, die ich da im Heft vergeben habe, erscheinen mir jetzt auch ein bisschen wenig. Da hätten es bestimmt noch einen, sagen wir, einen halben bis einen mehr sein dürfen.
Ich habe 4,5 gegeben und hätte vielleicht auch einen halben mehr zücken können. Aber ich glaube, es ist fair und sie haben es ja trotzdem geschafft, sich als Album des Monats zu positionieren.
Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich auch mal Bands durchsetzen, mit denen man einfach überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist in der 1 eigentlich, also in unserer 1er-Ausgabe in Metal Hammer Print, ist das eigentlich immer so tatsächlich. Da hatten wir schon die obskursten und lustigsten Bands, die dann auf einmal Album des Monats oder ja, Soundcheck-Sieger des Monats wurden, wo man sich dann auch gedacht hat, krass, wie ist das denn passiert?
Ich glaube, Chemis war das auch so eine Januar-Ausgabenband? Die dann auch auf der Metal Hammer Paradise gespielt haben, ein paar Jahre später.
Die fand ich auch super, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob das eine 1 war. Dr. Living Dead in jedem Fall noch. Richtig. Diese lustigen Crossover-Thrasher.
Ja, es sind aber immer gute Bands, selbstverständlich, die wir uns gewinnen. Und auch Bands, die man in den Jahren danach dann auf dem einen oder anderen Festival sieht.
Fortit auch übrigens, Isländer.
Ja.
Das war auch sehr gut.
Ich glaube, Fortit habe ich aber noch nicht live gesehen. Das steht noch aus. Wolfsgall aber hoffentlich auch bald. Ihnen steht hoffentlich eine glorreiche Karriere voraus.
Grüße in den Pott an dieser Stelle. Und mit dem nächsten Album bewegen wir uns eher nach Finnland. Und zwar heißt die Band Arche oder Arch. Sollte jemand da draußen auf Funeral Doom stehen, also die düstere, weniger epische Variante von Doom, gibt es eben ein weiteres schönes Album, beziehungsweise das erste Album dieser Band aus Finnland. 2 Mitglieder hat die Band und bisher nur eine einzige EP am Start. Jetzt kommt das Debütalbum. Das besteht richtig schön Doom-mäßig aus 3 super langen Stücken. Der kürzeste ist so um die 7 Minuten, der längste 15,5 Minuten lang. Dieses 15,5-minütige Stück ist auch gleich der Einstieg. Also da kommt man schon gleich auf seine Kosten, wenn man auf so richtig ausladende Epen steht. Man hört da super langsamen, schleppend dahinkriechen, tief gegrollten Doom. Bedrückend, grollend, schwer, runterziehend, voller Dunkelheit. Der 2. Song ist dann so ein bisschen freundlicher und heller mit einem schönen Gitarrenintro. In der Mitte hört man im Hintergrund so ganz dezente, ich weiß nicht, sind das Windgeräusche oder was das ist? Eine gesprochene Kulisse. Später dann so ganz sachte, dunkle Chöre. Davon abgesehen gibt es da gar keinen Gesang, keine Growls. So eine Art Übergang quasi. Und danach kommt dann das letzte Stück, der 14,5-Minüter, der dann wieder so das volle Doom-Paket serviert. Schön dröhnend, aber irgendwie auch sehr melodisch, tieftrauriger Gitarrenklang und ausgeleitet wieder mit so ein bisschen helleren Noten. Insgesamt handelt es sich bei Transitions natürlich keineswegs um gute Laune Musik, aber wer, naja, so richtig schön in Schwermut versinken will und Bands wie zum Beispiel Ahab mag, minus den hellen Klagesang, ja, kommt hier mit Sicherheit auf seine Kosten. Es ist also ein ordentliches Funeral Doom Album mit jeder Menge Gefühl und das kann man sich in jedem Fall mal anhören.
Ja, ich hatte im Soundtrack 3,5 Punkte gezückt, konnte mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Man kann auch 4 geben, weil das, was sie tun, ist sehr, sehr gut gemacht. Aber es bleibt bei mir wenig hängen. Ich erkenne an, dass es sehr schöner Funeral Doom ist, aber ich komme mit Funeral Doom an sich halt schon nicht klar. Das Schönste, glaube ich, ist immer so, wenn nach 5 Minuten dröhnt, langsam mal, Malm, dann so der Akustikgitarrenteil kommt und sich das Ganze so ein bisschen aufhält und eine Melodie reinkommt. Das ist dann so das, wo ich auch so eine Art von, naja, Melodie und Song erkenne. Aber es reicht für mich jetzt nicht, überhaupt die beiden Songs auf dem Album auseinanderzuhalten. Jetzt mal das kurze, 6-minütige Zwischenstück außen vor gelassen, sondern nur auf die großen, langen. Trotzdem ist es gut, was sie machen. Wer darauf steht, wird seinen Spaß damit haben. Ich kann mir das eine halbe Stunde lang, glaube ich, mal angucken live und dabei eine lange interessierte Zeit haben, aber zu Hause habe ich entweder Angst oder döse ein, wenn ich das höre. Es ist, glaube ich, ein schöner Soundtrack zum Hintergrund-Soundtrack zum Platten sortieren oder Comics zeichnen oder Whisky trinken.
Wollte ich gerade sagen, für den lustigen Whisky-Abend wäre das was. Da gab es in Berlin, das kannst du vielleicht besser erzählen, gab es so eine Reihe.
Das war genau, die Slowlands-Abende im Sputnik-Kino in Berlin, wo dröhnender Doom im Hintergrund lief und man saß im Foyer eines schönen alten Kinos und bekam die schönsten, leckersten Whiskys kredenzt, die man nicht überall bekommt, mit von den Machern des Lowlands-Abende ausgewählten Flaschen, die sie in ganz Deutschland und Europa eingesammelt haben. Dann gab es wunderbar rauchige und fein ziselierte und ich habe leider den Namen von dem Teil vergessen, dass das in der, sie hatten da immer so schöne Beschreibungen, so schmeckt wie
als würden schwere Stiefel durch Matsch stampfen.
Das Kettenfett von Panzern auf der Zunge sich ausbreiten. Und das stimmte. Geil. Wir haben die Flasche, da war nicht mehr viel drin und das war ziemlich teuer, aber wir haben die Flasche dann noch leer getrunken. Ich glaube, es war eine der letzten oder die letzte, die sie hatten. War bei uns gut aufgehoben dann auf jeden Fall. Sehr schöner Abend und für solche Abende auf jeden Fall kann ich mir Transitions von Arche auch sehr gut vorstellen. Und wir bleiben bei Finsterigkeiten. Überhaupt im Laufe der Episode, wenn wir nicht mehr aus der Dunkelheit herauskommen.
Es ist Dezember, da ist das angemessen. Ja, dunkel war's.
Ja, es ist auch Advent und Weihnachten und aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Black Metal aus Island von Miss Thürming. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist dieses isländische P, das man aber wie ein englisches TH ausspricht. Miss Thürming, das neue Album Medhamri. So schreibt man's, sprecht es aus, wie ihr wollt. Denn darum geht's im Heavy Metal. Zu sein, wie man sein möchte. Die Band tritt gerade 2023 in ihr 10. Bandjahr ein, legt jetzt ihr 3. Album vor, hat sich in dieser Zeit aber schon etabliert als eine der wichtigsten isländischen Black Metal Bands. Und in der vorherigen Episode haben wir schon über die Landsmänner von Ísafjörð gesprochen. Jetzt ist es so ziemlich das genaue Gegenteil, keine verträumt romantische Seite Islands, sondern die schroffe, brutale, lebensfeindliche. Mistyrming klingt tatsächlich urgewaltig, lässt dabei aber Raum für Melodien in dem Song Medhamri. Das ist nicht der Titelsong, nicht Medhamri, sondern Medhamri. Stehen die Melodien dann auch mal zentraler und werden ausführlicher ausgewälzt in Engin Furkun. Wird dann auch mal annähernd orchestral, nicht choral und die Melodien bleiben immer verknappt und düster und eben klassisch schwarzmetallisch. Es ist ein hartes und brutales Album, das aber auch mal Raum für Melancholie lässt. Vornehmlich ist es aber angriffslustig und bissig in Engin Miskün oder in Blöd... Oh, Virum waren die
Blödhäfend.
Blödhäfend. wird es auch mal garstig zupackend und erinnert dann auch mal kurz an Behemoth. Oder alte Behemoth zumindest. Die Produktion ist angemessen edig, nicht poliert, aber es klingt auch nicht wie Gerumpel aus dem Keller. Über so die Hintergründe des Albums kann ich gar nicht viel sagen. Ich kann ja selbst die Songs nicht aussprechen und lesen, aber es scheinen immer von diesen Songs zumindest zwei Paare von den drei Paaren zusammenzuhängen. Also es gibt einen Song namens Medhamri, dann gibt es noch einen Song namens Medhamri, es gibt einen Engin Vurkun und es gibt einen Engin Miskun und dann noch zwei andere. Ob da irgendein Konzept dahinter steht, weiß ich nicht, aber die Songs gehen zumindest alles schön ineinander über, fließende Übergänge. Es ergibt sich ein schöner Fluss, ein schöner roter Faden durch das Album und 6 abwechslungsreiche Black-Metal-Nummern zwischen 3 und 10 Minuten, zwischen Rasen und Verwünschung kann man anbieten.
Unsere Kollegen Gunnar Sauermann und Thomas Strater waren ja auch gerade auf dem Eindhoven Metal Meeting und waren da auch sehr begeistert von dieser Band.
Ein schöner Zufall.
Natürlich Gunnar mehr als Herr Strater, aber das liegt in der Natur der Sache. Auf dem Album finde ich es tatsächlich gut, wie sie es schaffen, diesen kalten, typischen Black Metal Klang mit dieser schwer melodischen, stellenweise emotional behafteten Note zu verbinden. Das geht dann auch schon so ein bisschen über diesen typisch norwegisch-nordischen Ansatz von Black Metal hinaus. Also es gibt in so gut wie jedem Song irgendwie unheimlich klingende Kulisseneinflechtungen, die auch so ganz gut in den Akte X-Kosmos passen würden, finde ich. Also manchmal so windartige Geräusche, mal ein Hämmern, irgendwie ein seltsam irres Stimmgewirr. Hintergrundgesänge wie aus dem Jenseits, das ist irgendwie total, total atmosphärisch alles und sehr, sehr durchdrungen davon. Aber der dritte Song gefällt mir, glaube ich, mit am besten. Da nimmt das Ganze richtig Fahrt auf und reißt einen schön mit. Das ist schon echt sehr stark, finde ich. Der fünfte Song, dieses Blood Heaven, baut dann auch nochmal eine ganz eigene und super dichte Stimmung auf. In der zweiten Hälfte sind da eigentlich nur so sphärische Frauengesänge, wie aus einer anderen Welt zu hören.
Stimmt, der beginnt super hart und wird dann hinten raus sehr, ja, engelsgleich.
Ja, und am Schluss gibt es dann auch nochmal jede Menge Geräusch. Also ja, sehr eigen, spannend zu entdecken. Nicht super zugänglich für jeden sofort, aber in jedem Fall für Leute, die halt gerne, ja, vertrackten und auch irgendwie so ein bisschen verstörend klingenden Black Metal mögen, in dem auch einfach jede Menge Detail drin steckt.
Aber noch abstrakter und verstörender und ausschließender ist doch Döds Engel, oder nicht?
In jedem Fall. Da gehen wir quasi von Island mal nach Norwegen. Ja, Döds Engel gibt es seit etwa 15 Jahren. Die bringen jetzt gerade ihr fünftes Album auf den Markt. Das ist auch ein Duo, das sich okkulten Black Metal verschrieben hat. Der Titel der Platte ist Barb Al-On. Und das spielt quasi auf die Göttin Barbalon aus der Telema an, also aus der Crowley-Bewegung eigentlich. Das Ganze klingt aber nur so bedingt typisch. Also ja, es gibt Songs mit so wüstem Geschrammel, mit irrem Geschrei und so Kulissen voller Schmerz und Wahnsinn. Stellenweise gibt's das, nicht so häufig. Als Beispiel dafür das zweite Stück In the Beginning. Hour of Contempt haut später auch nochmal so richtig schön rein. Darüber hinaus tut sich da allerdings auch noch jede Menge Atmosphärisches. Also Annihilation Mantra dröhnt irgendwie so düster vor sich hin, birgt so eine Art dunklen Gesang, wenn man das so nennen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es bezeichnen soll. Dann gibt es Waters of Unraveling, das brodelt so langsam vor sich hin. Ganz am Schluss im letzten Song wird es irgendwie super creepy, da wird so geflüstert und geschrien. Das sticht nochmal sehr heraus. Insgesamt finde ich allerdings ehrlich gesagt, dass sich da schon ziemliche Längen einschleichen, vor allem so in der Mitte. Da klingen schon diverse Songs so ein bisschen lahm. Also so ab dem fünften würde ich schon beim nochmaligen Hören, glaube ich, schon ein paar skippen. Agnus Dei und Dies Irae sind dann noch so ein bisschen interessant. Das sind so Anrufungen mit Klagesang, irgendwie sehr zurückhaltende, sachte Instrumentierung. Die fallen halt aus dem Kontext ziemlich raus. Klar, das klingt irgendwie, das ganze Werk in seiner Gesamtheit irgendwie sehr vielfältig, aber das ist trotzdem nochmal, diese beiden Songs sind trotzdem nochmal was anderes. Es ist kein bisschen zugänglich, man muss sich wirklich darauf einlassen wollen. Wenn man das tut, eröffnet sich dann natürlich schon so eine ganz eigene Welt mit vielen Stimmungen und Details. Obskur ist das Ganze, wahrscheinlich auch interessant zu entdecken, aber man muss schon so ein bisschen so ein Herz für, ich sag mal, okkulte Philosophie, vielleicht sogar ein bisschen satanische Welten haben. Da muss man sich schon zu Hause fühlen. Mir fehlt ja der Zugang, ehrlich gesagt, ein bisschen.
Ja, es ist ritualistisch und okkult und es ist vor allem wahnsinnig und irre. den wahnsinnigen und irren Teil, den, naja, verstehe ich jetzt auch nicht, aber mag ich und finde ich super interessant. Du hast Annihilation Mantra erwähnt. Ich habe mir da einfach nur Geräuschkulisse notiert.
Es ist Geräusch.
An der Stelle ist es nur Geräusch. Gibt aber auch tatsächlich starke Songs und sehr intensive Momente einfach in diesem Wahn und in diesem Irren. Und wenn der Sänger einfach nur wie dämonisch besessen röchelt, dann finde ich das zumindest interessant. Mag ich mir jetzt auch nicht beim Fahrradfahren anhören und auch nicht unter Weihnachtsbaum. Aber ich erkenne die dämonische Kunst an, die sie einem da vorsetzen. Manchmal klingt auch so ein kleiner wütender Danny Filth, der hoch herum krakeelt. Manchmal dann auch wieder wie Nergal, zwischendurch wie, alles andere, das irgendwie schon mal von Dämonen besessen war oder ist. Es ist sehr interessant, es ist aber null zugänglich und
stellenweise ein bisschen langweilig, muss ich jetzt sagen.
Ich habe jetzt auch keinen Superhit und Lieblingssong raushören können an der Stelle. Wenn gleich dann auch die auch schon von dir erwähnten, so mit ein bisschen Akustikgitarre und Klagesang und so sakralem Gesang dann angereicherten, Dies Irae und wie ist der andere?
Agnus Dei.
Ja, genau. Also wer irren Black Metal mag, auf Wahnsinn steht und unter dem Weihnachtsbaum gerne Dämonen anrufe.
Kerzen anzündet.
Aber nicht zu dolle und zu nah unterm Weihnachtsbaum, sonst brennt der ganze Baum. Obwohl, vielleicht gerade dafür ist Döds Engel mit Barbalon sogar sehr gut geeignet.
Vielleicht ist Döds Engel ja das, was man auf den Weihnachtsmann drauf macht.
Das ist der Pieksengel.
Naja,
Schluss.
Ja, also man sieht schon, die Auswahl in diesem Monat ist schon eher begrenzt, spielt speziell sich hauptsächlich im Underground ab. Aber warum ist das eigentlich so, dass denn Ende November eigentlich nur noch in den seltensten Fällen wirklich große Alben erscheinen?
Wo sind Legion of the Damned hin?
Ja, aber die kamen, glaube ich, auch immer im Januar erst, oder nicht?
Kamen die Anfang Januar?
Oder war das eine Dezember-Band
Dezember?
Auch?
Sie waren auf jeden Fall auch immer in unserer Januar-Ausgabe auf den Soundcheck-ersten Plätzen. Das haben wir, glaube ich, viermal geschafft, die Januar Krone sich auf den Haupt zu setzen.
Aber woran liegt das denn? Also ist das so, dass das Labels nicht, und Plattenfirmen Leute wirklich quasi das Budget für das Jahr schon verplant haben und halt quasi damit durch sind?
Das ist möglich. Es wird nicht mehr groß was beworben, nicht mehr groß plakatiert oder Anzeigen geschaltet, weil das Budget aufgebraucht ist und vielleicht auch die Aufmerksamkeit der Leute, also der Käufer, der Fans eher auf Rückblicken und Best-ofs und vielleicht Vorfreude aufs nächste Jahr und
Weihnachtsstress
oder auf
vielleicht
Weihnachten liegt und man jetzt irgendwie eher nachholt, was man das Jahr über nicht geschafft hat.
Oder ist es so, dass die Leute einfach wirklich im Dezember Weihnachtsalben und Lieder hören? Kann das so sein? Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Aber das ist wirklich
Metal-Weihnachtsalben erscheinen ja auch jedes Jahr. Dieses Jahr aber noch erschreckend wenige.
Ich glaube Fiddler's Green, aber das würde ich jetzt auch nicht als Metal-Weihnachtsalbum bezeichnen.
Da war die Ausbeute auch schon mal größer.
In jedem Fall. Aber wir haben ja auch immer klar gemacht, dass das tunlichst zu vermeiden ist.
Außer sehr, sehr gute.
Ja.
Rob Halford hat sehr schöne Weihnachtsalben.
Ja, das ist der Einzige, der das darf.
Ich glaube, die von Twisted Sister waren auch lustig.
Ja. Wir hatten auch mal, Story im Heft dazu. Ja.
Vor 3 Jahren, vor 4 Jahren.
Da möchte ich nochmal an das Onkel Tom Angel Ripper Weihnachtsalbum
erinnern.
Das
war auch sehr schön. Das war super.
Das würde ich vielleicht doch nochmal wieder auflegen, tatsächlich.
Ich glaube, für die Weihnachts-Podcast-Episode im nächsten Jahr holen wir uns das alte Special nochmal hervor und reden dann darüber vielleicht ein bisschen.
Ja.
Für jetzt aber
machen wir schon wieder mit Black Metal weiter.
Genau, tauchen wir nochmal ab.
Die Black Metal-Episode. Wenn es auch dieses Mal um Post-Black Metal geht. Und zwar habe ich mit Vokalist Michael Kogler alias JJ von Harakiri for the Sky gesprochen. Die österreichische Band um ihn und seinen Kollegen MS hat sich in der letzten Dekade ja schon einen Namen im, wie soll man sagen, emotionalen Post-Black-Metal-Underground gemacht und gerade eben die ersten beiden Alben nochmal neu veröffentlicht. Wieso, weshalb, warum und was die Band darüber hinaus sonst noch umtreibt, erfahrt ihr jetzt.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Zu Harakiri for the Sky. Da erscheinen Mitte Dezember Neuauflagen eurer ersten beiden Alben und zwar neu eingespielt, jetzt mit eurem aktuellen Schlagzeuger Grimm und ja, mit heutiger Technik produziert. Wie kam es denn zu diesen Neueinspielungen oder warum war euch das ein Anliegen, das nochmal neu zu machen?
Also der Grimm, also der Kerim ist eigentlich halt im Endeffekt unser Studio-Schlagzeuger. Live spielen wir eigentlich nach wie vor mit Mischa, der was eigentlich seit dem dritten Konzert oder was dabei ist. Das Ganze hat sich halt auch deswegen den Kerim ergeben, weil er halt auch die Asen und die Meere schon eingespielt hat. Und weil der Mischa eigentlich die komplette Corona-Zeit, also von Anfang 2020 bis ja fast vor einem Dreivierteljahr oder so verletzt war, weil er halt mit der Schulter und mit der Wirbelsäule so Probleme hat, dass das mit Schlagzeugspielen lange nicht funktioniert hat. Aber ja, eben, also wir haben das dann mit Kerim gemacht. Man entwickelt sich halt als Band weiter. Wir haben diese ersten beiden Alben, die haben damals kurz hintereinander und auch in Eigenregie aufgenommen. Also der Matthias hat das eigentlich als selber geschrieben und selber produziert auch daheim. Und dann haben wir das Trauma als erstes Album in einem Studio aufgenommen und dann merkt man halt schon, auch wenn die ersten zwei Alben jetzt in der Urversion auch schon ganz gut gelungen haben, aber es ist ja halt doch was anderes, ob man die jetzt wirklich professionell in einem Studio macht oder ob man es daheim produziert und vor allem mit einem echten Schlagzeug einspielt. Ja, wir wollten halt einfach irgendwie diese Songs von den ersten zwei Alben auf dieses Level oder wie es nennen soll, was wir halt jetzt haben und heben die, und ja. Und deswegen haben wir das gemacht. Die Zeit war auch da. Meine, wir hätten es wahrscheinlich auch sonst gemacht, wenn die letzten 2 Jahre, 3 Jahre stressiger gewesen waren. Aber meine, im Endeffekt, an die Songs selber verändert man ja bei sowas eh nicht wirklich viel. Weil man kennt es ja auch nur so, und man will. Aber eben zum Beispiel, wie man sich jetzt selber weiterentwickelt hat als Sänger oder Gitarrist oder was auch immer, dass man das halt einfach irgendwie sagen kann, vor allem, wenn man mit dem Ursound der Platten zufrieden ist. ich bin generell kein Fan von Re-Recordings oder von solchen Sachen. Ich finde, dass, soweit man das als Künstler selber sagen kann, in unserem Fall eigentlich recht gelungen ist. Ich sage einmal, die Mehrheit der neu produzierten älteren Alben geht in die Hosen. Also wenn ich mir jetzt so die neu produzierten In Flames Alben anschaue, das ist unglaublich, wie man diese Songs so zerstören kann. Man, das werden wahrscheinlich viel über unsere Sachen auch sagen. Ich bin keiner, der was die Reviews durchliest oder Kommentare oder so, aber beim Mad World Video bin ich da jetzt einfach einmal, haben wir gedacht, ich liest mir das jetzt einmal durch, weil es für mich selber auch irgendwie so ein Song war, der was halt einfach wirklich jetzt komplett anders klingt im Vergleich zu den anderen neu eingespielten Songs, aber das Mad World Cover war halt in der Urversion komplett anders, als wir jetzt, was die Leute dazu schreiben. Und du hast halt im Endeffekt, es polarisiert halt sowas. Es gibt halt die Leute, die was, voll der Scheiß, was habt ihr euch da gedacht? Ich hab's umgebracht, quasi das Lidl. Und dann gibt's doch aber auch genug, die was das halt, die was die neue Version auch cool finden und dass wir uns da halt quasi auch was traut haben damit. Oder wir. Und ich bin halt generell, außer es ist jetzt irgendwas ganz was, ganz ein extrem negatives Thema, bin ich eigentlich schon für Polarisieren in der Kunst. Weil sie das Ganze auch interessant macht. Und es gibt halt einfach kein Schwarz oder Weiß oder kein richtig oder falsch.
Ja, wenn man sich die Alben auch in der, also die frühen Alben nochmal anhört, habe ich schon das Gefühl, dass ihr auch schon relativ früh wusstet, wie ihr klingen wollt oder was ihr da machen wollt.
Das glaube ich eh auch. Aber es war halt doch eine andere Zeit. Und ich glaube, dass wir dieses einfach für uns selber oder für Harakiri eben damals eigentlich schon in den Grundstein gelegt haben, wo die Reise unter Anführungszeichen hingehen sollte. Aber im Endeffekt ist halt einfach auch so, das ist halt auch einfach die 2022er Version, wie ich schon gesagt habe, und auf dem Status von der Band, wo wir halt jetzt sind, wie wir klingen wollen. Manche Einflüsse sind weniger geworden, manche sind stärker geworden. Und auch wenn man jetzt vielleicht nichts damit anfangen kann, weil man halt die alten Alben in dem black-metaligeren Sound oder wie ich sagen soll, besser findet, es ist halt doch ein bisschen einfach ein Spiegel, wie es halt 2022 ging dann und wie es halt vielleicht auch angedacht gewesen war, wenn man die Songs damals schon in einem professionellen Studio oder so aufgenommen hätte.
Das Debüt ist ja jetzt gut 10 Jahre her. Wie blickst du denn heute auf diese Zeit und auf die Entstehung der Platte zurück? Woran kannst du dich da besonders erinnern?
Ja, ich kann mich noch relativ gut an die Zeit eigentlich erinnern, wie das war. Es war eigentlich von vornherein für mich voll was Interessantes, weil es ja da das erste Mal irgendwie war, dass ich Texte auf Englisch geschrieben habe. Und es war einfach damals für mich auch so ein bisschen so ein Umbruch. Man, der hat schon früher, also bei der Musik, die was ich gehört habe, hat das schon früher angefangen, da hat das schon 2008, 2009 angefangen, dass ich mich mehr für so Post-Rock-Geschichten interessiere, als wir für den traditionellen Black Metal. Ja. 2011 oder Ende 2011, Anfang 2012, wenn ich und der Matthias halt dann die ersten Ideen ausgearbeitet haben, war mir halt da voll drinnen, in diesem Landlaus, Alcest, Woods of Desolation ist jetzt keine Parade Post-Black-Metal-Band, sondern aber halt geht auch ein bisschen in diese melodiöse Richtung mit den Klingitaren und hin und her. Und da wollten wir halt dann auch so was machen. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Ja, so Erinnerungen an die damalige Zeit oder was dir da besonders im Gedächtnis geblieben ist.
Im Endeffekt war das von vornherein einfach cool, dass wir das gestartet haben. Und ich finde auch, dass die Songs nach wie vor gut sind. Ja. Und deswegen war das einfach die logische Konsequenz von dem Ganzen, dass man dem Ganzen nochmal ein neues Leben einhaucht, indem dass man es nochmal neu aufnimmt.
Ja, auf dem zweiten Album tauchen ja auch bereits so einige Gäste aus der Szene aus, unter anderem Thorsten von Agrypni und Nocte, solche von Fäulnis, also so Szene-Gäste. Habt ihr euch von Anfang an in der Szene willkommen und ernst genommen gefühlt? Oder wie kam das?
Eigentlich schon. Also wir haben diese ganzen Leute, so wie eben, wenn Dave vorher Rete war, eben in Thorsten oder in Fallnisband, eigentlich alle zu einer ähnlichen Zeit kennengelernt. Das war alles irgendwo zwischen Debüt und der Okigahara und haben mit denen Konzerte gespielt und hin und her und das, ja, mir kommt schon vor, dass die damals alle gern mitgemacht haben. Es ist halt, also ich finde es ein bisschen schade, dass leider eben zum Beispiel eben der Ben nicht mehr dabei ist bei der neuen Version vom Album. Eigentlich haben wir uns, glaube ich, schon von vornherein da eigentlich recht willkommen gefühlt.
Also es sind nur noch, wenn ich das richtig verstanden habe, es sind nur noch Thorsten und Eklatanz von Heratua.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Na, und also es war ja auch im Endeffekt damals auch recht überschaubar. Es hat damals jetzt nicht viele Bands gegeben, vor allem im deutschsprachigen, mitteleuropäischen Raum, die was Post-Black Metal gemacht haben. Und natürlich hat es dann, da haben wir noch nicht gespielt, aber da haben wir zum Beispiel einige von den Leuten persönlich kennengelernt damals. Ich glaube, das war 2011, das Stage Secrets Festival. Im Ruhrpott war das. Das war auch so ein Festival, wo Landlass hat damals auch gespielt. Fallnis hat gespielt. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es, ich glaube, es war Nocte in der Krypnie, wo du jetzt so den ersten Eindruck gehabt hast, eben, dass überhaupt sowas wie eine Post-Black-Metal-Szene bei uns oder in Deutschland gibt. Und ja, da haben wir die Leute, wie gesagt, zum ersten Mal kennengelernt. Und da sind wir eigentlich dann schon, ja, schneller Teil davon geworden, irgendwie, weil man halt dann automatisch mit diesen Bands dann auch Konzerte veranstaltet oder spielt oder da halt eben zufällig dann zusammen auf die Konzerte spielt. Weil das erste Harakiri-Konzert zum Beispiel war gleichzeitig das erste Elende-Konzert. Soweit ich mich erinnern kann, war das auch zum Beispiel das erste Mal, dass Fallnis und Heretto in Wien gespielt haben. Eben, da hast du dann halt quasi gleich vier von dieser Handvoll Bands, die was damals in die Richtung gegeben hat, auf einem Konzert. Und so ist das halt zustande gekommen. Aber mittlerweile gibt es ja eh haufenweise Post-Black-Metal-Bands und auch viel gute. Aber damals war das halt einfach wirklich noch vor allem im mitteleuropäischen Raum, Altchest mal ausgegliedert, weil die haben immer schon einen eigenen Status gehabt und waren immer schon Welten größer wie alle anderen Bands in dem Bereich. Aber da hat sich das halt dann ziemlich zentriert auf diese paar Bands.
Ja, ist ja auch eine ganz spannende Szene einfach, weil es ja, also es ist schön, dass man da was miteinander macht, dass sich irgendwie alle doch relativ gut verstehen, obwohl das ja, ich sag mal, alles schon sehr, wie soll ich sagen, schwierige Typen sind, würde es jetzt vielleicht zu viel sein, aber halt, es geht halt viel um Schmerz, um Einsamkeit, teilweise um psychische Probleme. Also da hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen, drückt das musikalisch aus, aber es gibt trotzdem so eine Art Zusammenhalt vielleicht sogar.
Ja, es ist mir auch ein bisschen so vorgekommen. Aber das ist ja die Geschichte. Im Real Life sind ja die ganzen Leute weit, weit umgänglicher und unkomplizierter, als man vielleicht eben genauso wie ich halt auch, als man vielleicht aus ihren Texten halt glauben möchte.
Ja, absolut. Ja, Harakiri sind ja jetzt in den letzten 10 Jahren ordentlich gewachsen, kann man sagen. Also ihr habt euch in der Szene einen Namen gemacht, ihr habt wirklich viele Fans gewonnen, ihr habt in Ländern wie China gespielt, ihr wart mit eurem letzten Album auf Platz 4 der deutschen Albumcharts. Wie geht's dir angesichts dieser Entwicklung? Was bedeutet dir das alles?
Boah. Also für mich war das mit dem Touren allweil schon irgendwie eine coole Geschichte, aber natürlich nicht immer gleich gern wegfahre. Aber für mich war das immer schon ein Weg, halt ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen und halt auch unterschiedliche Länder zum sehen. Weil wir zum Beispiel eben jetzt auf der Südamerika-Tour oder so, ich wär persönlich jetzt wahrscheinlich nie nach Brasilien geflogen. Oder keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht nach Ecuador, weil man kann sich einfach nicht jedes Land der Welt anschauen. Aber es ermöglicht dann halt einfach Sachen, ja, von der Welt zum sehen, unterschiedliche Kulturen, zumindest ansatzweise ein bisschen kennen zum lernen, weil so viel Zeit hat man ja meistens auch nicht, wenn man unterwegs ist. Das, was man halt sonst nicht hätte. Und immer so Chartsplatzierungen bedeuten mir persönlich jetzt nicht wirklich viel. Es ist aber trotzdem halt natürlich eine gewisse Art von Anerkennung, die was einem halt nicht am Arsch vorbeigeht, wie gesagt. Und wo ich halt dann schon auch sagen muss, dass ich es eigentlich cool finde, dass sie genauso wie diese Amadeus-Nominierungen da in Österreich oder so, dass man einfach, dass es einfach schon zeigt, dass sie Leute mit der Musik, mit dem Ganzen auseinandersetzen und beschäftigen. Und eben, obwohl es eigentlich ausladende Themen sind, weil du schon gesagt hast, eben wie psychische Probleme, was auch sie, Substanzmissbrauch, Suizidgedanken, was auch immer. Und ja, und mit dem Ganzen sind sie trotzdem mit dem Ganzen auseinandersetzt. Und das ist eigentlich schon eine coole Geschichte, dass dem Ganzen Gehör geschenkt wird.
Ja, das ist auch wichtig vor dem Hintergrund eben, dass Mental Health ein Thema ist, auch das beleuchtet werden sollte und das auch wichtig ist, dass das nicht in der dunklen Kammer bleibt, sondern dass das öffentlich auch verhandelt wird. Dann zum Abschluss, wie hat sich denn in all den Jahren und vor dem Hintergrund dieses Erfolgs die Beziehung zwischen dir und Matthias, also MS, entwickelt?
Ja, wann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube 2006, 2007. Und da war ja doch vorher Kiri noch lange keine Rede. Da war Karg noch, er hatte vorher live bei Karg Gitarre gespielt. Auch noch nicht wirklich ein Thema. Und natürlich haben wir auch unsere Krisen gehabt, wie jede langjährige Freundschaft oder Beziehung. Aber manchmal braucht es halt einfach auch sowas, dass die Beziehung halt einfach erstarkt, blöd gesagt. Und wir sind sicher heutzutage bessere Freunde denn je. Und man lernt halt einfach auch immer mehr. Das ist halt bei so Sachen, ob man bei einer Band halt dann doch wieder ein bisschen was anderes, weil es bei gewisser, also bei, oder bei einer Band, die was halt in dem, diesem Ausmaß, wie wir auf Tour ist oder was auch immer, doch wieder was anderes, weil das Ganze ja doch auch dann ein bisschen berufliche oder wie ich sagen, so Ebene hat und man halt nicht immer dieselben Ansichten hat, in welcher Richtung, dass das Ganze gehen sollte. Aber man lernt halt einfach auch dazu, wie man mit anderen umgehen muss, wie man dem jetzt zum Beispiel seinen Standpunkt klar macht, ohne dass man da jetzt irgendwie laut oder egoistisch oder sonst irgendwas wird. Von der Hinsicht hat sich unsere Beziehung halt sicher verbessert.
Okay. Schön zu hören. Das ist ja auch immer dieser Ansatz von geteilten Leid so ein bisschen. Das finde ich auch.
Ja, es ist oft man kriegt ja das immer oft auch mit. Wir sind andere Bands abläuft. Ich kann jetzt kein spezielles Beispiel nennen, aber das manchmal kriegt das halt so auf Tour oder so mit. Dann redet wieder der eine über den anderen deppert. Ich habe auch schon physische Auseinandersetzungen wegen Kleinigkeiten gesehen oder was. Was denn? Das ist auch halt dann so Sachen. Da ist halt dann gut, wenn man sich so gut kennt, damit es gar nicht erst zu einem Streit oder irgendwas kommt. Und jeder, der was diese Toursituation kennt, man huckt teilweise 8 bis 10 Stunden in einem Bus, geht sich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten auf die Nerven. Keiner hat länger als 2 Stunden geschlafen oder sonst irgendwas, hat am Vortag zu viel getrunken oder was auch immer. Man ist einfach. Weil es einfach durch mit dem Ganzen, dass man da halt nicht dann irgendwie schnell wegen Kleinigkeiten zum Streiten anfängt oder irgendwelchen Disput anfängt. Das ist halt gar nicht so leicht und da muss man halt auch, finde ich, menschlich jeder für sich halt auch eine gewisse Reife annehmen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sowas nie passiert oder nie passiert ist, aber es passiert halt einfach, desto älter, dass man wird und desto besser, dass man sie kennt. Nicht nur zwischen mir und Matthias, einfach die komplette Band untereinander, weil man ist ja dann doch mit Tontechniker oder im besten Fall mit Lichttechniker oder Lichttechnikerin bis zu 7 Leute in der Band. Dann hast du vielleicht noch einen Fahrer mit oder was auch immer. Und dann bist du schon eine Riesengruppe, wo nicht jeder die ganze Zeit dieselben Prioritäten hat. Und dass man halt da ein harmonisches Auskommen schafft, das ist halt schon wichtig, weil ich glaube, dass das halt einfach sonst so anstrengend, solche Touren oder was auch immer oft sind, dass das halt dann von anstrengend schnell in unerträglich ausartet. Und deswegen, ja, desto besser, dass man sie kennt und dann tut man sie auch umso leichter aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Ja.
Und was in anderen wichtig ist oder mit was man in anderen jetzt sinnlos provoziert, das ist ja manchmal einfach so. Man hat so gern mal wegen hat, sei es jetzt in einer Beziehung oder in der Familie oder irgendwas, es haben einfach die Leute, was einem am nächsten stehen, trotzdem auf Charaktereigenschaften, einfach ein paar Einzelne, die nerven einen einfach. Was er sieht, einer ist ein Trödler und braucht für alles ewig, aber was er immer dass man halt da einfach sich nicht zu sehr auf die Nerven geht oder eben in einen Disput verfällt oder so. Das ist einfach schon wichtig in einer Band. Weil das tut sonst auf lange Sicht eben nicht, wenn man so viel Zeit miteinander verbringen muss. Ja.
Das lernt man ja auch mit den Jahren. Zum Abschluss, letzte Frage. Viel erreicht, viele Fans, quasi stetig nach oben. Welche Wünsche und Träume hegst du persönlich noch für Harakiri?
Boah, ich finde, ich hoffe, dass es halt einfach so weitergeht, dass wir halt einfach machen können, also musikalisch machen können, was wir wollen, und dass das halt auch, ja, funktioniert, also dass das weiterhin zwischen mir und Matthias halt einfach so harmonisch rennt vom Songwriting, dass jeder sein Ding machen kann, ohne dass der eine im anderen zu viel reinredet, weil es ja doch im Endeffekt, ich lasse mir ungern in meine Texte einquatschen und er lässt sich halt ungern in seine Musik einquatschen, aber das hat einfach eigentlich bis jetzt ein sehr gutes Auskommen gefunden, und es ist eher sogar so geworden, dass von Album zu Album besser und, wie soll man sagen, das gegenseitige Selbstverständnis ist immer mehr geworden. Dass man so Sachen wie wo sind die Songsparts oder was auch immer gar nicht diskutieren müssen hat, sondern dass das einfach so ein gewisses Selbstverständnis angenommen hat und dass man sich halt da, also das ist halt meine Hoffnung, dass das auch bei zukünftigen Alben so bleibt. Ich habe aber auch ein wenig Zweifel dran. Ja, und dass man halt in puncto Touren, dass das mit der USA-Tour vielleicht beim vierten Versuch endlich hinhaut. Man eben das mit die Visa jetzt, das war ein unglaublicher Scheiß, aber halt auch nicht wirklich in unsere Hände. Und davor waren es halt zwei Corona-Absagen, was alle anderen Bands auf dem Planeten gleich gegangen ist. Aber ich hoffe mal, dass das dann, also nächstes Jahr im Frühjahr endlich was wird, weil es ist halt doch auch so, auch wenn es ein bisschen so, also ein alter Hut ist. Aber jeder Jugendliche oder junge Erwachsene, der was eine Band gründet, der wünscht sich, dass er früher oder später einfach einmal in der USA spielt oder in der USA tourt. Und da hat sich halt bei mir jetzt mit Anfang 30 auch nicht wirklich viel geändert. Und das ist halt doch für mich nach wie vor der Traum. Eben Südamerika haben wir jetzt eh gehabt. Das war für mich auch sowas, so eben Santiago zum Beispiel, dass ich dort einmal hinkomme oder dort einmal spiele. Ja, man sieht es eh, im Endeffekt halt möchte ich halt mit der Band noch ein paar Länder von der Welt zeigen, wo ich halt sonst nicht hinkammert. Und ja, also das ist halt mein Wunsch. Sonst läuft eh alles gut, weil es ist jetzt. Ich hoffe, dass halt irgendwann diese wichtige Normalität wieder einkehrt, von der halt, ja, es ist natürlich besser, als wir keine Konzerte spielen, aber das, was da jetzt mit den ganzen Absagen die ganze Zeit läuft und hin und her. Aber es ist ja eigentlich logisch, oder, wenn wir uns ganz ehrlich sind. 5000 Konzerte werden über 2 Jahre lang immer verschoben und aufgeschoben. Und wenn die dann alle gleichzeitig sind, die Leute sind einfach auch, wo ich auch finde, dass das, was das Hauptproblem ist, die Leute sind halt auch einfach alle, ich teilweise auch, gemütlich geworden. Ja. Über die Corona-Zeit. Sie wollen sich ja einmal wirklich festlegen auf Sachen, die was länger wie eine Woche hin sind oder sagen wir 2, und vor allem kaufen sie keine Konzertkarten mehr, weil sie sich fürchten, dass sowieso wieder verschoben oder abgesagt wird. Und das muss halt, ich hoffe, dass das wieder irgendwann eben sich normalisiert, aber das wird halt wahrscheinlich tendenziell nicht vor nächsten Frühjahr oder nächsten Sommer sein, weil sie diese Festivals ja auch im Endeffekt jetzt von Sommer zu Sommer verschoben haben. Und im Endeffekt war der letzte, also der 2022er Sommer der erste, wo die Festivals wieder halbwegs unter normale Umstände stattgefunden haben. Aber das waren ja teilweise die Billings von 2020. Deswegen, das muss halt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber dieses ganze Komprimierte, was da halt jetzt ist, muss sich halt einfach wieder ein bisschen mehr verlaufen, dass die einzelnen Konzerte wieder mehr Luft zum Atmen haben und hin und her, damit das halt auch wieder funktioniert. Also das wünsche ich mir halt für die Zukunft, nicht speziell von Cargo oder Kiri, sondern halt allgemein, dass das Ganze da halt wieder mal ein bisschen normal wird.
Das wünschen wir uns alle.
Dass so ein Unwort ist nach den letzten paar Jahren. Normalität, normal, aber ja. Es weiß halt jeder, was man meint.
Ganz genau, das wünschen wir uns auch alle, und euch wünschen wir alles Gute für die Zukunft, und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gern.
Soviel also zu Harakiri for the Sky und ihren aktuellen Re-Releases. Vielleicht ist das ja noch eine Empfehlung wert, falls jemand auch ein Weihnachtsgeschenk für einen Post-Black-Metal-Fan sucht. Das kommt auch in so einer schönen Holzbox, so eine edle Edition. Wer sich darüber hinaus für den Künstler JJ interessiert, dem möchte ich an dieser Stelle nochmal sein Buch Die Asche vergangener Winter ans Herz legen. Das ist online zu erstehen. Bitte aber nur lesen, wenn man sich selbst als psychisch zumindest einigermaßen stabil betrachten würde. Allen anderen würde ich explizit davon abraten. So.
Den anderen raten wir in 2 Wochen wieder dem Radio anzuschalten, um den Metalhammer Podcast zu hören.
Dem Radio.
Die Radi.
Mein Radio.
Am 30.12. sind wir nämlich nochmal für euch da mit einer speziellen Jahresabschluss-Metalhammer-Podcast-Episode.
Und zwar haben wir diverse Musiker aus der deutschen Szene gefragt, wie ihr Jahr 2022 war, welche Höhe- und Tiefpunkte sie erlebt haben, welches Album für sie das Metal-Album des Jahres ist. Wir sind sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Und hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet und das Jahr mit uns ausklingen lasst.
Und ein Album erscheint auch noch am 30.12. Vielleicht sprechen wir darüber.
In jedem Fall.
Lasst euch überraschen.
Da habe ich nämlich viel zu sagen. Ansonsten wünschen wir euch erstmal eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und natürlich ein paar ruhige, entspannte Feiertage. Hoffentlich mit guter Musik und allem, was euch sonst so glücklich macht.
Zum Beispiel Maximum Metal.
Macht's gut. Tschüss.